Wir alle haben wohl schon mal etwas verloren, was uns wichtig war. Besonders Handys, Schlüssel und Geldbörsen. Die führen oft ein Eigenleben und spielen gern Versteck mit uns. Was für einen Aufwand haben wir da oft getrieben, um das Verlorene wiederzufinden? Wie lange haben wir gesucht und manch einer hat dann eben auch gebetet. Und das ist für mich immer wieder das Größte, ich habe das auch mehrere Male schon erlebt, dass dann der Schöpfer des Himmels und der Erde sich aus Liebe zu uns auch noch die Zeit nimmt, uns einen verlorenen Schlüssel oder eine verlorene Geldbörse wiederfinden zu lassen. Wie viele Geschichten habe ich hier schon gehört über das Verlieren und das Wiederfinden. Diese Geschichten sind so alt wie die Menschheit. Heute verlieren wir Schlüssel und Geldbörsen. Früher hat man Schafe und Geldmünzen verloren. Jesus greift jedenfalls in Lukas 15 mitten hinein in die Erfahrungswelt seiner Zuhörer. Und er erzählt drei Geschichten über das Verlieren und das Wiederfinden. Über das Verlorensein und das Gefundenwerden. Drei Geschichten, die nichts von ihrer Aktualität verloren haben und die wir heute wohl genauso intensiv hören, wie das damals der Fall war. Warum erzählt Jesus diese drei Gleichnisse? Was war der Anlass, der Hintergrund dafür? Wir lesen das in Lukas 15, die ersten beiden Verse. Es nahten sich aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Und diese Situation ist der Anlass, warum Jesus die drei folgenden Gleichnisse erzählt. Weil die Gottlosen hören und die Frommen murren wollen. Es geht also hier um zwei Menschengruppen, um Zöllner und Sünder auf der einen und um Pharisäer und Schriftgelehrte auf der anderen Seite. Es geht Jesus also hier um die Gottlosen und um die Frommen. Und es geht ihm um die Haltung der Frommen zu den Gottlosen. Und vor allem geht es ihm um die Haltung Gottes zu den Gottlosen und zu den Frommen. Und um diese verschiedenen Beziehungsebenen deutlich zu machen, erzählt Jesus drei Gleichnisse, die alle dasselbe Thema haben. Aus der Perspektive des Suchenden formuliert, verlieren und wiederfinden. Aus der Perspektive des Verlorenen formuliert, verloren sein und gefunden werden. Ein Thema, drei Gleichnisse. Warum drei Gleichnisse? Hätte eins nicht genügt? Und so klingt es ja auch zunächst in Lukas 15, Vers 3. Da heißt es, Jesus sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis. Und wer in der Schule aufgepasst hat, der weiß, dieses Gleichnis ist Einzahl. Einzahl. Bei genauem Hinsehen besteht dieses eine Gleichnis. Dann aber tatsächlich aus drei Gleichnissen. Diese drei gehören aber inhaltlich so eng zusammen, dass sie hier von Jesus ein Gleichnis genannt werden. Und Jesus sie als eine zusammengehörende Geschichte erzählt. Es ist die eine Geschichte vom Verlorensein und Gefundenwerden. Die eine Geschichte erzählt aus drei Perspektiven. Drei und doch eins. Woran erinnert uns das? Ja, an die göttliche Trinität, an die göttliche Dreieinheit. Die drei ist in der Zahlensymbolik der Bibel die Zahl der göttlichen Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und genau darum geht es jetzt auch hier in diesen drei Gleichnissen, die doch zutiefst ein Gleichnis sind. In diesen drei Gleichnissen wird das Suchen und das Finden des Sohnes, des Heiligen Geistes und des Vaters beschrieben. Des Sohnes als guter Hirte, der das verlorene Schaf sucht, bis er es findet. Das Suchen und Finden des Heiligen Geistes als Frau, die eine Lampe anzündet und das Haus kehrt und reinigt, bis sie die verlorene Drachme findet. Und das Suchen und Finden des Vaters als Vater, der die Heimkehr des verlorenen Sohnes liebend ersehend und diesen vergebend wieder aufnimmt. Natürlich knüpft unser Herr mit den drei Gleichnissen auch an verschiedene Erfahrungshorizonte an. An den Erfahrungshorizont des Mannes, der Frau und der Familie. Ja, Jesus begegnet uns in unserer Welt. Ja, natürlich. Aber das ist nur ein Nebenprodukt der göttlichen Weisheit. Zutiefst geht es in diesen drei Gleichnissen um das Suchen und Finden des Sohnes, des Heiligen Geistes und des Vaters in ihrer jeweiligen Besonderheit. Und diesen Besonderheiten der drei Gleichnisse wollen wir jetzt zusammen etwas nachspüren. Wir beginnen mit dem ersten, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lukas 15, 4 bis 7. Ein Mensch hat 100 Schafe. 100 beschreibt die Vollzahl, sozusagen die 100%. Ein Schaf geht verloren. Ein einziges. 1%. Eine zu vernachlässigende Größe. Ein bisschen Schwund ist immer. Nicht für diesen Mann. Nicht für diesen Mann. Er wird hier zwar nicht ausdrücklich als guter Hirte bezeichnet, aber sein Verhalten weist ihn als guten Hirten aus. Es ist Jesus. Jesus ist dieser gute Hirte. Und die erste große Botschaft dieses Gleichnisses: kein einziges Schaf ist ihm egal. Auch das eine ist ihm absolut wichtig. Dieses eine ist ihm so viel wert, dass er den Feierabend sausen lässt, die 99 anderen Schafe zurücklässt in der Wüste und sich auf die mühevolle Suche nach dem einen Schaf macht. Und was ist mit den 99? Also die Frage hat mich immer umgetrieben. Was ist mit den 99? Wir lesen hier ganz schlicht, die 99 lässt er in der Wüste. Da habe ich mich immer gefragt, was passiert eigentlich mit denen? Doch dazu schweigt Jesus. Kein einziges Wort. Viele Ausleger halten das nicht aus und spekulieren, wie der Hirte natürlich auch für die 99 gesorgt hat. Aber dazu steht nichts im Text. Nur das eine. Er lässt sie in der Wüste. Jesus erklärt später, diese 99 sind diejenigen, die von sich selbst meinen, dass sie Buße nicht nötig haben. Und genau deshalb bleiben sie in der Wüste. In der Wüste ihres Selbstbetruges und in der Wüste ihrer toten Frömmigkeit. Jedenfalls jetzt noch. Jetzt sind sie nicht dran. Um diese 99 geht es Jesus jetzt nicht. Der ganze Fokus liegt auf dem einen verlorenen Schaf. Alles dreht sich um das eine. Ich möchte an dieser Stelle einem Missverständnis begegnen, dem ich tatsächlich schon in einer Gemeinde begegnet bin. Da hat eine Gemeinde entdeckt, ja, unser Auftrag ist ja Evangelisation. Unser Auftrag vom Herrn ist, diesem einen Schaf nachzugehen. Und dann haben die gesagt, ja, was interessieren uns die 99 bei uns in der Gemeinde, die schon seit Jahrzehnten kommen und die doch eigentlich alles schon wissen und wissen müssten. Und die sind jetzt nicht wichtig. Wichtig ist der eine, wir stellen unsere Gemeinde 100% um auf Evangelisation. Und die 99, na, die sollten doch genug selber schon wissen und Lehre und Begleitung dieser, das ist uns jetzt nicht so wichtig. Wir fokussieren uns, vermeintlich wie Jesus, ganz auf dieses eine. Und nur noch Evangelisation. Lehre ist nicht mehr wichtig, Altprophetie ist nicht mehr wichtig, nur noch diese evangelistische Ausrichtung. Das ist ein ganz, ganz arger Denkfehler. Denn diese 99 hier stehen ja nicht für die Gemeinde. Diese 99 stehen für Menschen, die von sich denken, dass sie die Buße nicht nötig haben. Und dass sie zur Herde gezählt werden, liegt schlichterdings daran, dass es hier erst einmal um Israel geht. Und in Israel gehört jedes Glied des Volkes mit natürlicher Geburt an schon zu dieser Herde des Messias. Das ist heute in der Zeit der Nationen, in der Gemeinde anders. Und deshalb können wir, wenn wir für eine Gemeinde zu sorgen haben, nicht dieses Gleichnis nehmen und sagen, die 99 hier der Älteren oder der Leute, die schon seit Jahrzehnten bei sind, interessieren uns alle nicht. Wir stellen alles um, nur noch auf den einen. Das missversteht dieses Gleichnis. Es geht bei diesen 99 nicht um Leute, die mit Jesus leben, die schon Jahrzehnte dabei sind und sonst wie, sondern es geht bei diesen 99 um Menschen, die denken, wir haben Buße nicht nötig. Das ist der Unterschied, warum er diese 99 in der Wüste ihres Selbstbetruges, in der Wüste ihrer toten Religiosität lässt und sich ganz fokussiert auf dieses eine Schaf. Und das hat eine persönliche und eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Heilsgeschichtlich bedeutet das, heute sucht Jesus noch nicht die Masse, sondern nur den Einzelnen. Heilsgeschichtlich geht es heute, die Bibel sagt, um die Erstlinge, um die Auswahl, eben um den einen von 100. Und wenn wir manchmal frustriert sind, und mir ist das oft so gegangen, wenn wir manchmal frustriert sind, dass die 99 von der Straße und sonst wo sich nicht einladen lassen, dann sollten wir nicht das Evangelium verwässern und in unsere Gottesdienste mehr Unterhaltungselemente einbauen, um eben auch diese 99 zu locken. Sondern wir sollten uns bewusst machen, dass Jesus diese 99, die meinen, dass sie Jesus und Buße nicht nötig haben, dass Jesus diese hier und heute in der Wüste ihres Selbstbetruges warten lässt, bis dieses eine Schaf gefunden ist. Und dieses eine Schaf ist im Bild gesprochen, heute heilsgeschichtlich, die Gemeinde. Die Auswahl Einzelner aus allen Nationen. Und solange müssen die 99, der Rest, die Masse, die Nationen, in der Wüste warten. Solange geht es im Heilsplan Gottes immer wieder nur um dieses eine Schaf. Aber die Betonung der liebevollen Suche des Hirten nach dem einen verlorenen Schaf hat auch eine ganz persönliche Bedeutung. Jesus geht tatsächlich jedem Einzelnen nach. Jeder Einzelne ist ihm so viel wert, als gäbe es nur ihn. Und so groß ist seine Liebe zu jedem Einzelnen von uns, gerade auch zu denen, die sich selbst so verloren vorkommen und es vielleicht auch sind, die irgendwo den Anschluss an die Herde des guten Hirten verloren haben, die irgendwo auf Abwege geraten sind, in irgendeinem Gestrüpp dieser Welt hängen geblieben sind. Die Botschaft ganz klar: Keiner, kein einziger ist abgeschrieben, nicht einer. Uns geht's immer um große Zahlen. Jesus geht's um den Einzelnen. Jesus geht es um dich. Das ist die Botschaft. Und es bleibt für mich eines der größten Wunder, wenn ich so durch Berlin gehe, dass wir Massen an Menschen haben. Und dieser Schöpfer des Universums, dieser Herr aller Herren, der geht mit mir, mit jedem Einzelnen, jede Sekunde, jeden Schritt unseres Weges gemeinsam. So als gäbe es keinen anderen. Da stehe ich davor, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Aber das macht der Herr hier nochmal deutlich. Für ihn zählt der Einzelne absolut. In einer Gesellschaft der Vermassung wirklich eine frohe Botschaft. Und seine Suche nach dem Verlorenen führt den guten Hirten bis an das Kreuz von Golgatha. Am Kreuz sehen wir die starken Schultern Jesu. Hier am Kreuz nimmt er das verlorene Schaf auf seine Schultern. Jesus trägt unsere Last, unsere Schuld. Jesus nimmt uns wortwörtlich auf seine Schultern. Mit allem, was wir auf unseren Schultern und unserem Gewissen tragen. Jesus trägt uns auf seinen starken Schultern zurück zum Vater. Und wie lange? Wie lange sucht Jesus dieses eine verlorene Schaf? Was sagt unser Text? Lukas 15, Vers 4. Und er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Bis er es findet. Das bedeutet, die Liebe Jesu hat keine Grenze, weder zeitlich noch inhaltlich. Und weil seine Liebe keine Grenze hat, deshalb hat auch sein liebendes Suchen keine Grenze. Es endet nicht mit der Vollzahl der Gemeinde. Es endet nicht mit der Aufrichtung seines Reiches. Es endet nicht an der Grenze des Todes. Es endet nicht an den Pforten der Hölle. Durch alle Äonen und alle Räume dieser Schöpfung geht Jesus diesem einen verlorenen Schaf nach, bis er es findet. Die Suche Jesu endet erst, wenn das letzte verlorene Schaf heimgefunden hat in die Liebes- und Lebensgemeinschaft mit dem Vater. Wenn sich das erfüllt, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 28 mit den Worten ausdrückt, und Gott wird sein, alles in allen. Und das macht ihn so groß für mich, so unglaublich groß. Er ist nicht dieser Herr, er ist nicht dieser Gott, der sagt, was interessiert's mich, wenn da so und so viel Prozent, 80% oder wie auch immer von Geschöpfen irgendwo weit weg von mir sind und bleiben. Was interessiert mich? Selber Schuld. Selbe Schuld hätten ja sich bekehren können. Versteht ihr? Er ist nicht der Gott, der irgendwann mal einen Großteil seiner Geschöpfe einfach abschreibt und sagt, ab jetzt interessieren die mich nicht mehr. Nein! Nicht ein einziges seiner Geschöpfe schreibt er ab, nicht ein einziges. Er sucht, bis er es findet. Wie groß ist unser Herr. Damit kommen wir zu dem zweiten Gleichnis, die verlorene Drachme, Lukas 15, 8 bis 10. In diesem zweiten Gleichnis geht es um eine Frau, die eine Drachme verliert. Eine von 10. Die Drachme war eine griechische Silbermünze und entsprach im Wert einem römischen Dinar. Nach Matthäus 20, Vers 1 stellte also eine Drachme den Tageslohn eines Arbeiters dar. Und ging es im ersten Gleichnis um das Suchen Jesu, so geht es jetzt um das Suchen des Heiligen Geistes. Auch der Heilige Geist sucht das Verlorene, Vers 8, genau dieselbe Formulierung, auch der Heilige Geist sucht das Verlorene, bis er es findet. Das wird Vers 8 nochmal ausdrücklich wiederholt. Aber der Heilige Geist tut dies auf die ihm eigene Weise. Jesus geht dem Verlorenen nach, bis er es findet und trägt es auf seinen Schultern nach Hause. Am Kreuz sucht und findet er uns. Der Heilige Geist hingegen sucht das Verlorene, indem er eine Lampe anzündet und das Haus kehrt und sorgfältig sucht, durchsucht. Wenn Jesus vorher von 100 Schafen spricht und jetzt von 10 Drachmen, so ist das kein Zufall, sondern hat seine Bedeutung in der biblischen Zahlensymbolik. So wie die 100 der Vollzahl entspricht, so wie bei uns die 100%, so ist die 10 die Zahl der menschlichen Verantwortung. 10 Gebote gibt Gott seinem Volk. 10-mal haben die Männer Israels in der Wüste den Herrn versucht und nicht auf seine Stimme gehört. Lesen wir in 4. Mose 14, 22. 10 Knechte Beruf, der hochgeborene Mann in Lukas 19, Vers 12, den er sein Habe anvertraut und sich später darüber zur Rechenschaft zieht. 10 Jungfrauen warten auf das Kommen des Bräutigams und tragen die Verantwortung dafür, wie sie das tun. Also die 10 steht symbolisch für die Verantwortung des Menschen vor Gott. Und damit wird auch schon die innere Linie zum Suchen des Heiligen Geistes deutlich. Der Heilige Geist sucht uns. Wo? In unserem Gewissen. Er zündet eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig. Alles Ausdrücke für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Gewissen. Wie sucht der Heilige Geist uns? Indem er uns Licht schenkt über uns selbst. Indem er den Schmutz unseres Lebens gründlich auskehrt und sorgfältig sucht. Der Heilige Geist zeigt uns unsere Schuld und Sünde. Wir sehen uns mit einmal im Licht der Heiligkeit Gottes und nicht mehr in unserem eigenen Licht. Wir erkennen unsere Erlösungsbedürftigkeit. Und so führt uns der Heilige Geist zu Jesus, zum Kreuz. Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist nicht die Produktion von Hochgefühlen und außergewöhnlichen Erfahrungen. Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, von Sünde zu überführen. Und wisst ihr, das tut der Heilige Geist nicht nur am Anfang unseres Lebens, nicht nur allein bei unserer Bekehrung, wenn wir zum Glauben kommen. Das ist das fortwährende Wirken des Heiligen Geistes in jedem von uns, ununterbrochen. Ich habe früher gedacht, wenn ich älter werde, im Glauben wachse und reife, dann kann ich vor Gott irgendwann, ja, ich bringe so richtig was mit und ich habe es geschafft. Und also 99%, ein bisschen was, ja, immer, aber ich habe es geschafft. Jetzt bringe ich was. Und stattdessen muss ich erleben, je älter ich werde, habe ich den Eindruck, ich habe immer weniger. Immer weniger, von dem ich den Eindruck habe, das könnte ich ihm bringen. Ich habe den Eindruck, ich werde immer schlechter statt besser. Wie kommt das? Weil der Heilige Geist immer tiefer die tiefsten Schichten unseres Seins, unseres Wesens, unserer Persönlichkeit durchleuchtet. Uns Licht schenkt für uns selbst, das wir vorher nicht hatten. Mit einmal entdecken wir die Tiefen unserer Verlorenheit. Wir dachten schon immer, ja, okay, wir brauchen Jesus, wir brauchen Vergebung und ja, ist nicht alles so bei mir, wie es sein sollte. Aber dass da nichts ist, wie es sein sollte. Dass ohne ihn gar nichts geht. Wie abgrundtief verloren ich bin ohne ihn, noch nach Jahrzehnten des Lebens mit ihm. Das zeigt der Heilige Geist. Und wir merken, dass wir nie darüber hinauskommen können, vor Jesus vom Kreuz zu stehen und sagen, Herr, wenn nicht deine Gerechtigkeit für mich gelten würde, ich hätte keine Chance, womit sollte ich vor Gott reden? Der Heilige Geist sucht uns in unserem Gewissen und führt uns so zu Jesus. Und Jesus, der gute Hirte, trägt uns auf seinen Schultern nach Hause. Wir sehen, wie wunderbar das Suchen Jesu und das Suchen des Heiligen Geistes ineinandergreifen. Der Heilige Geist zeigt uns den Dreck unseres Lebens und unsere Verlorenheit. Warum? Damit wir zu Jesus kommen. Und jetzt kommt es ganz entscheidend darauf an, ob wir den Heiligen Geist dieses Werk in unserem Gewissen tun lassen. Oder ob wir die Stimme unseres Gewissens verdrängen, unterdrücken, totschlagen. Ob wir das Licht des Heiligen Geistes über uns selbst aushalten. Oder lieber wieder in die Dunkelheit unseres Selbstbetruges fliehen. Und diese Fragen führen uns zu dem dritten Gleichnis. Denn in den ersten beiden Gleichnissen geht es in erster Linie darum, wie Gott uns sucht. Das Schaf und die Drachme sind ja völlig passiv. Sie kommen nicht zurück, sondern sie werden gefunden. Das ganze Schwergewicht der ersten beiden Gleichnisse liegt auf dem, was Gott tut. Wie er uns sucht, im Sohn, der dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet, im Heiligen Geist, der das Verlorene sucht, bis er es findet. Aber jetzt, im dritten Gleichnis, da wird uns die andere Seite aufgezeigt. Und wir sehen, ja, diese drei Gleichnisse gehören zusammen. Sie bilden erst zusammen dieses ganze eine Gleichnis vom Verlorensein und Gefundenwerden. Alle bringen unterschiedliche Perspektiven, ein unterschiedliches Wirken Gottes ein. Und hier im dritten Gleichnis wird jetzt eben deutlich, was in den beiden vorherigen noch völlig fehlt. Wie zu dem Nachgehen des guten Hirten und dem Aufräumen des Heiligen Geistes nun als Antwort des Menschen die Buße, die innere Umkehr hinzukommen muss. Und damit sind wir beim dritten Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dem Höhepunkt dieser Trilogie vom Verlorengehen und Gefundenwerden. Hat Jesus uns in den ersten beiden Gleichnissen das Suchen des Sohnes und des Heiligen Geistes vor Augen geführt, so zeigt er uns jetzt den Vater. Und weil es jetzt doch um die verantwortliche Reaktion des Verlorenen in Buße und Umkehr geht, deshalb ist Gegenstand des Verlorenseins jetzt eben nicht mehr nur ein Schaf oder eine Münze, sondern ein Sohn. Genauer eigentlich zwei Söhne. Ist in den ersten beiden Gleichnissen das Verlorene scheinbar völlig passiv, so ist es hier gerade umgekehrt. Die ganze Aktion geht vom verlorenen Sohn aus. Der Vater hingegen, der scheint zunächst völlig passiv zu sein. Er lässt seinem Sohn den Willen. Er lässt ihn ziehen, er zwingt ihn nicht zu bleiben. Ja, und das ist gleich die erste wichtige Botschaft unseres Gleichnisses. Gott zwingt uns nicht. Der Mensch hat zwar keinen freien Willen im absoluten Sinn, aber Gott lässt dem Menschen in Bezug auf sich seinen Willen. Gott zwingt keinen Menschen in seine Gemeinschaft. Und das wird sich nie ändern. Liebesgemeinschaft lässt sich eben nicht erzwingen. Und wenn ein Mensch die Umkehr schafft, dann nicht, weil Gott ihn zwingt, sondern weil ein Mensch an irgendeiner Stelle seines Lebens überwältigt ist von dieser Liebe Gottes. Aber das ist eine Entscheidung, die im Menschen fällt und die nicht erzwungen wird. Und deshalb muss der Vater den Sohn ziehen lassen. Das ist hart und tut weh. Erst tut's dem Vater weh und dann dem Sohn. Dem Vater, weil er sieht, wie sein Sohn ins Unglück läuft. dem Sohn, weil er dieses Unglück am eigenen Leib erfahren muss. Aber nur so kann der Sohn lernen und in die Liebesgemeinschaft mit dem Vater zurückfinden. Das ist im Übrigen das große Geheimnis hinter dem ganzen heilsgeschichtlichen Geschehen, dass Gott den Menschen seit dem Sündenfall in der Masse laufen lässt, ins Gericht gibt, das wir in der Bibel lesen. Er ist dahingegeben an seinen eigenen Willen. Und dass Gott dann in verschiedenen Kreisen des Heils, mit verschiedenen Heilsgruppen, mit der Gemeinde, mit Israel und mit allen Nationen handelt, aber nacheinander, nicht auf einmal. Das ist Heilsgeschichte. Stück für Stück breitet sich die Liebe und das Heil Gottes aus. Der Hirte geht dem verlorenen Schaf hinterher. Die Frau stellt das Haus auf den Kopf. Der Vater hingegen, was tut der Vater? Der Vater wartet und liebt weiter. Und im Bild unserer Gleichnistrilogie gesprochen, er schickt, während er völlig passiv zu sein scheint, während es so aussieht, als wenn er nichts macht, schickt dieser Vater Jesus ans Kreuz und wirkt durch den Heiligen Geist in unserem Gewissen. Also, auch wenn der Vater hier scheinbar völlig passiv bleibt, so ist er im Hintergrund in seiner wartenden Liebe doch hochaktiv, um die Umkehr des verlorenen Sohnes vorzubereiten und um Vergebung überhaupt möglich zu machen. Sein Heilsprogramm arbeitet im Hintergrund, im Verborgenen. Wie bei einem Computer. Ich sitze manchmal vor meinem Computer, ein Bild, da scheint sich manchmal gar nichts zu ändern, gar nichts zu tun. Und dann höre ich so Geräusche aus dem Computergehäuse. Und dann merke ich, Manometer, der ackert ja im Hintergrund. Der arbeitet. Der verarbeitet ganz viele Informationen. Da läuft was ab im Hintergrund, was ich an meinem Bildschirm überhaupt nicht merke. Und so ist es so oft in unserem Leben. Wir sitzen vor unserem Bildschirm, vor dem, was wir mit Augen sehen können. Und wir denken, Herr, warum machst du nichts? Hier ändert sich nichts, immer noch dasselbe Bild. Warum tust du nichts? Dann werden wir ruhig, gucken in die Bibel und hören. Er arbeitet, er wirkt, im Hintergrund ist er längst dabei. Schon immer und auch in unserem Leben. Um die Dinge so zu führen und so vorzubereiten, uns und andere und Gesamtsituationen, um alles am Ende in sein Heil hineinzuführen, ohne zu zwingen und vergewaltigen. Das ist das Geheimnis am Heilswirken Gottes. Also auch hier, der Vater scheinbar in diesem Gleichnis völlig passiv. Der sitzt nur da und wartet. Aber wir wissen aus den beiden anderen Gleichnissen, dieses Warten ist ein ganz aktives Warten. Er sendet seinen Sohn. Er wirkt durch den Heiligen Geist, um all das vorzubereiten, was dann auch in diesem letzten Gleichnis irgendwann auch für menschliche Augen erkennbar wird. Jede Umkehr beginnt damit, dass sich ein Mensch der Wahrheit über sich selbst stellt. Selbstbetrug und Selbstrechtfertigung hören auf. Und dann folgt der zweite Schritt. Der Sohn macht sich auf den Weg zum Vater. Er kehrt eben um von seinem eigenen Weg. Er geht seinen eigenen Weg nicht voller Stolz, im Eigenwillen weiter bis zum bitteren Ende, sondern er ist bereit, sich vor seinem Vater zu demütigen und seine Schuld einzugestehen. Und nur so ist Neuanfang möglich. Ich denke immer wieder an meinen Freund, der mich begleitet hat oder mit dem wir zusammen freundschaftlich verbunden waren, die 3 Jahre während meiner Ausbildung beim Finanzamt. Da habe ich immer wieder von Jesus erzählt und er, nein, danke. Und dann haben sich unsere Wege ja getrennt und nach vielen, vielen Jahren ruft er mich an und sagt, Holger, ich habe eine ganz, ganz schlimme Nierenkrankheit bekommen und die Ärzte sagten, ich müsste sterben. Und dann lag ich da in meinem Krankenbett, erzählt er mir, und dann habe ich an all das gedacht, was du mir damals erzählt hast. Und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt zu diesem Gott beten, von dem Holger mir erzählt hat? Und dann sagt er, nein, mein ganzes Leben habe ich ohne diesen Gott gelebt und da werde ich nicht jetzt, wo es mir schlecht geht, zu Kreuze kriechen. Nein. Er ist gesund geworden, am Leben geblieben, rausgekommen aus dem Krankenhaus und hat bei mir angerufen und mir das erzählt. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Was für eine Verstockung. Hochmut und Stolz sind unsere größten Feinde. Da geht der Mensch lieber unter, als dass er sich demütigt, Fehler zugibt, umkehrt und mit leeren Händen zu diesem Gott kommt und sagt, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Zerbruch, Selbsterkenntnis und die Umkehr zu Gott stehen am Anfang jeder Gottesbeziehung, gestern, heute und in alle Äonen. Das wird sich nie ändern. Ohne Zerbruch, ohne Selbsterkenntnis, ohne Umkehr, ohne das Rufen zu Jesus kommt niemand in eine heilvolle Beziehung zu Gott. Und der Vater? Wie reagiert der Vater auf die Umkehr seines verlorenen Sohnes? Der Vater sieht den heimkehrenden Sohn von ferne. Und das ist nur möglich, wenn der Vater in seiner Liebe und Sehnsucht nach dem Sohn täglich Ausschau gehalten hat. Wir lesen weiter. Er ist innerlich bewegt. Er läuft dem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn sehr. So beschreibt Jesus unseren Vater im Himmel. So voller Liebe und Zärtlichkeit. Entspricht dieser Vater deinem Gottesbild oder hast du ein anderes Bild von Gott? Ganz wichtig. Jesus zeigt uns hier, wie der Vater ist. Und die Frage lautet, entspricht das deinem Gottesbild oder hast du ein anderes? Satan versucht immer wieder, uns von Gott fernzuhalten, indem er uns ein verzerrtes Gottesbild vor Augen malt. Aber Jesus zeigt uns hier, wie der Vater wirklich ist. Ja, und schließlich mündet alles ein in die große Freude, die sich wie ein roter Faden durch alle 3 Gleichnisse zieht. Jesus sagt, im Himmel ist große Freude, wenn ein Sünder Buße tut. Nur einer freut sich nicht mit. Der ältere Sohn, der gerade von der Feldarbeit zurückkehrt, durchgeschwitzt von der Pflichterfüllung, kann er sich nicht mitfreuen. Ihm geht jedes Verständnis für die allgemeine Freude ab. Wie kann der Vater seinen Bruder einfach so wieder aufnehmen, wo er doch das ganze Erbe des Vaters durchgebracht hat? Sogar das Wort mein Bruder will ihm nicht über die Lippen gehen. Er sagt, dieser, dein Sohn. Er ist ohne jedes Verständnis für das Verhalten des Vaters, weil er ohne jede Liebe zu seinem Bruder ist. Und da wird es offenbar. Da wird es offenbar, obwohl der ältere Sohn die ganze Zeit über, all die Jahre und Jahrzehnte, äußerlich im Vaterhaus geblieben ist, ist er doch innerlich dem Herzen seines Vaters genauso entfremdet wie sein Bruder. Beide sind verlorene Söhne. Beide haben die Liebesgemeinschaft mit dem Vater verloren. Nur der ältere Sohn ist sich dessen nicht bewusst, da er in äußerlicher Pflichterfüllung im Haus des Vaters geblieben ist. Sein Verlorensein ist sehr viel schwerer zu erkennen. Doch auch der ältere Sohn ist ein vom Vater Geliebter. Und wir lesen, der Sohn will nicht hineingehen. Und was macht der Vater? Er geht hinaus. Der Vater geht hinaus zu ihm und versucht, sein Herz in liebevollem Zureden zu gewinnen. Ja, Gott liebt auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und mit dem Zureden des Vaters endet dieses Gleichnis. Dann ganz abrupt. Es hört einfach auf. Es gibt kein Happy End. Das Ende bleibt offen. Und das hat seinen guten Grund. Denn an dieser Stelle steht Jesus jetzt vor uns, hier heute, vor den Frommen. Und fragt uns, ob wir uns in seine Liebe zu den Verlorenen wieder ganz neu mit hineinnehmen lassen wollen. Ob wir uns von seiner Liebe und seiner Freude wieder ganz neu anstecken lassen wollen. Oder wollen wir lieber im Schmollwinkel unserer selbstgerechten Frömmigkeit weiter abseits stehen, zerfressen von Neid, Bitterkeit und Unzufriedenheit? Unzufrieden mit Gott, neidisch auf andere, bitter über die Lasten und Pflichten unseres Lebens im Vaterhaus. Ist das die Gefühlslage deines Herzens? Gott sieht dein Herz. Der Vater kommt extra heraus zu dir für ein Gespräch unter vier Augen. Nur du und er. Weil eben auch du von ihm geliebt wirst, als gäbe es nur dich. Und weil er mehr für dich hat als ein Leben der Pflichterfüllung mit zusammengekniffenen Lippen und bitterem Herzen. Wenn dein Leben im Vaterhaus zu einer reinen Pflichterfüllung geworden ist, dann hast du mehr verloren als nur einen Autoschlüssel. Dann hast du den Vater gegen einen Arbeitgeber eingetauscht. Pflicht statt Liebe, Bitterkeit statt Freude. Und das muss nicht so bleiben. Und deshalb kommt der Vater heraus zu dir, weil er dich mit hineinnehmen möchte. Sprich dich ganz neu mit deinem Vater, der dich liebt, aus. Und lass dich wieder neu hineinnehmen in die Liebe und in die Freude Gottes. Amen. Wir werden mit uns beten. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass jeder einzelne von uns dir so unendlich wichtig ist, als gäbe es nur ihn. Danke, Herr, dass du nicht einfach eine Menge deiner Geschöpfe abschreibst und eben mit denen nichts mehr geht, du sie aufgibst, sondern dass du das Verlorene suchst, bis du es findest, Herr. Und dass du dir dafür so viel hast einfallen lassen, um Menschen zurückzulieben zu dir. Herr, wir bekennen dir, wir brauchen dich so sehr. Ohne dich können wir nichts tun. Und Herr, wir wachsen doch nicht raus, wir werden nicht immer besser und brauchen nicht immer weniger, sondern Herr, wir erkennen immer mehr, immer tiefer, wie abgrundtief verloren wir sind, wie abgrundtief schlecht wir sind in uns selbst und wie sehr wir dich brauchen. Und Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns auf deine Schulter nimmst, dass du uns trägst mit aller Schuld und all den Lasten unseres Lebens. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott der Liebe bist. Und du weißt, wie oft wir uns vom Teufel dein Bild verzerren lassen. Und wir wollen das wieder ganz neu lernen, dich so zu sehen, wie du bist. Vater, danke. Wir beten dich an. Amen.